Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. 7717 Jahre Gefängnis. Das kommt heraus, wenn man alle Haftstrafen zusammenrechnet, zu denen Gerichte in Belarus ihre Landsleute verurteilt haben, seit die vor 3,5 Jahren gegen das Regime Lukaschenko auf die Straße gegangen sind. Unter diesen Häftlingen sind zahlreiche politische Gefangene, die nur auf einem Weg in Kontakt mit der Außenwelt treten können, und zwar indem sie Briefe schreiben. Die werden aber oft zensiert oder kommen gar nicht an. Über ein Band mit solchen Zeugnissen inhaftierter Frauen in Belarus sprechen wir gleich mit der Autorin und Filmregisseurin Cordelia Dvořák. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Zeugnisse inhaftierter Frauen in Belarus, so heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Ein bewegendes Dokument, denn dieses Buch enthält Briefe aus den belarussischen Gefängnissen von Frauen geschrieben, die Widerstand gegen Präsident Lukaschenko und sein Regime geleistet haben. Dass wir sie lesen können und überhaupt etwas von diesen weggesperrten Frauen erfahren, die eben zum Schweigen gebracht werden sollen, das ist Cordelia Dvořák zu verdanken. Sie ist Autorin und Filmemacherin und ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Dvořák.
Ja, hallo, wunderbar, dass ich hier sein kann.
Ich habe schon gesagt, Sie sind auch Filmemacherin und arbeiten auch an einer Dokumentation über die belarussische Opposition, also vor allem von Frauen. Ist die Idee zu diesem Briefband auch während der Arbeit an dem Film entstanden?
Ja, unbedingt. Also es wird ein Kinofilm und geht über 6 Frauen, sind Porträts von 6 Frauen, die im Widerstand 2020 ganz entscheidend waren. Und in der Recherche zu dem Film bin ich eben auch immer wieder auf, vor allen Dingen auf sozialen Medien und Kanälen, auf ganz winzige kleine Ausschnitte, Zeugnisse aus den Gefängnissen gestoßen und war immer so erschüttert, mit welcher Haltung und welcher, ja, mit welchem Durchhaltevermögen die Leute dort und vor allen Dingen aber auch die Frauen aus der Haft schreiben, dass ich irgendwann dachte, das muss an die Öffentlichkeit. Nicht zuletzt, weil man ja so wenig tun kann und Öffentlichkeit tatsächlich ein Mittel ist, um irgendwie dagegen zu halten, beziehungsweise auch diese Stimmen nicht vergessen zu lassen.
Sie sagen, das muss an die Öffentlichkeit, aber das ist ja gar nicht so einfach, das überhaupt in die Hände zu kriegen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie war das nicht wahnsinnig schwierig, überhaupt diese Briefe zu bekommen und veröffentlichen zu können?
Naja, das war erstmal eine Intuition, die sich immer wieder gemeldet hat. Und dann bin ich der nachgegangen und habe mich mit verschiedenen Leuten zusammengetan. Ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, weil die sind auch teilweise unter Sicherheitsschutz, aber es ging eben darum, erstmal rauszukriegen, welche Frauen wären überhaupt bereit teilzunehmen, und man kann in den meisten Fällen gar nicht mit denen direkt Kontakt aufnehmen, sondern nur mit den Angehörigen oder auch den Anwälten und dann mal anfragen, ob überhaupt Briefe zur Verfügung stehen, wie die zu uns kommen können, ob das sie nicht zusätzlich gefährdet. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr mühsame und sehr lange Arbeit. Also wir haben ungefähr 15 Monate gebraucht und es war auch gar nicht abzusehen, was da überhaupt an einem Buch, was für eine Art Buch da rauskommen würde. Und lange Zeit hatte ich das Gefühl, es ist zu wenig Material, und dann ist es doch plötzlich sehr, sehr viel geworden und sehr, sehr unterschiedlich, sehr komplex. Und es hat sich aber immer so angefühlt, wirklich, als würden wir jeden einzelnen Brief zwischen den Ziegeln und, weiß ich nicht, Gefängnistoren unten durchziehen. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass sie tatsächlich übersetzt und eben wirklich in einem Buch hier vorliegen.
Wir können uns das ja mal ein bisschen genauer anschauen. Das sind 8 Frauen, die Sie da vorstellen, und das tun Sie auch tatsächlich, denn es gibt immer so eine Art Steckbrief, wo auch nochmal erzählt wird, warum die Frauen überhaupt inhaftiert wurden, weswegen sie verurteilt wurden, was sie auch nochmal gesagt haben. Und eine der bekanntesten davon ist Maria Kalesnikava. Vielleicht können wir uns sie mal anschauen. Warum ist sie eigentlich im Gefängnis?
Naja, das fragt man sich eigentlich bei allen, die dort inhaftiert sind, bei allen politischen Gefangenen. Aber bei Maria ist es ein ganz besonderer Fall. Maria ist ja eigentlich Musikerin, Flötistin, hat in Stuttgart ihr 2. Studium absolviert und war dann lange, lange in der Kulturbranche und auch in der Kulturpolitik tatsächlich in Stuttgart tätig und wurde dann von einem der Präsidentschaftskandidaten, eigentlich derjenige, der am meisten Chancen hatte, ein Banker, Viktor Babarika, tatsächlich ausdrücklich gerufen, um seine Wahlkampfkampagne zu leiten. Babarika kam wie alle anderen Kandidaten sehr schnell in Haft, Und dann hat sich Maria zusammengetan mit den Frauen, die ebenso in die Fußstapfen ihrer männlichen Kandidaten getreten sind, um zu dritt als Trio, als das sogenannte Wahlkampftrio, die Oppositionskampagne zu leiten. Und tatsächlich geht man ja davon aus, dass dieses Trio bzw. Svetlana Tichanowskaja gewonnen hat. Sie wurde aber gezwungen, in der Nacht der Wahl, als auch nicht ausgezählt wurde, die Stimmen, das Land zu verlassen. Und Maria hat dann noch eine Weile versucht, alleine weiterzumachen. Also auch die dritte, Veronika Tsepkalo, die dritte Frau, musste das Land verlassen. Und als Maria dann schließlich plötzlich mitten am Tag gekidnappt wurde in Minsk und auch an die Grenze geschafft wurde zur Ukraine, um sie zu zwingen, das Land zu verlassen, hat sie als Einzige erklärt, sie verlässt Belarus nicht, ist aus dem Auto geklettert, hat ihren Pass zerrissen und ist zu Fuß zurückgelaufen und wurde natürlich dann sofort inhaftiert und hat selbst aus der Haft wirklich über lange Zeit unglaubliche Briefe auch tatsächlich noch durch die Zensur bekommen. Das ist das, was uns immer erstaunt hat. Und ist aber jetzt, wie einige vor allen Dingen der prominenteren Inhaftierten, seit Februar letzten Jahres in totaler Isolation. Das heißt, ihre Anwälte werden nicht vorgelassen, ihre Familie wird nicht vorgelassen und man hat überhaupt keine Kommunikation zu ihr, was wirklich sehr extrem ist, vor allen Dingen für die Familie. Und man hofft nur, dass sie innerhalb des Gefängnisses Verbündete hat, die sie in irgendeiner Form in dieser Isolation unterstützen.
Sie haben das gerade schon gesagt, obwohl die Briefe ja offenbar zensiert werden, erfährt man auch einiges über die Haftbedingungen. Was hat sie da besonders bewegt oder auch erschüttert beim Lesen?
Ja, ich fand erstmal schon sehr erstaunlich, also es wird sehr oft thematisiert tatsächlich, wie viele Briefe verloren gehen und wie viele Briefe nicht empfangen wurden oder auch nicht angekommen sind. Die Frauen haben sich alle angewöhnt, die Briefe zu nummerieren, deswegen konnten sie auch nachvollziehen, welche Briefe durchgekommen sind. Und es ist tatsächlich doch sehr erstaunlich, über wie viele Details und auch sehr persönliche Dinge, sie noch sehr lange sprechen. Das wird dann immer weniger und tatsächlich seit 2023 sind kaum mehr Briefe durchgekommen. Und über was sie schreiben, finde ich sehr spannend. Zum Ersten, wie sie sich überhaupt organisieren in der Haft. Also sie haben dort keine Uhren, das heißt, sie sind in einem total zeitlosen Raum, machen das nur fest an den Essenszeiten, welche Uhrzeit ungefähr sein könnte. Sie haben keinerlei persönliche Gegenstände, auch so etwas wie Löffel oder Tassen werden ihnen sofort nach dem Essen wieder weggenommen und sie organisieren sich dann zum Beispiel aus Kugelschreibern die Minen rauszunehmen und das als Strohhalm zu benutzen, um sich an den Aluminiumbechern nicht die Lippen zu verbrennen oder auch aus Wollpullovern Schnürsenkel zu basteln oder aus Kohle Wimperntusche etc. Also sehr erfinderisch, auf winzigstem Raum doch irgendeine Form von Selbstbestimmung sich noch zu erhalten. Dann schreiben sie über die Kontakte mit anderen politischen Gefangenen. Meistens ist kaum Kommunikation möglich. Auch wieder hier, Maria Kolesnikova wird von Tag und Nacht bewacht und darf mit niemandem reden. Das heißt, manchmal ist es dann nur tatsächlich das Grüßen mit den Augenwimpern, was die anderen beschreiben und was ihnen sehr viel irgendwie Solidarität gibt untereinander. Sie schreiben über ihre Lektüre, was sie dort lesen, weil sie tatsächlich sehr lange in Untersuchungshaft sind und dort gar nichts machen und die Zeit vertreiben müssen. Und das ist sehr spannend, wie sie auch die Lektüre reflektieren. Sie schreiben tatsächlich irgendwann, als sie dann auch aus dem Staatsfernsehen davon erfahren, über den Krieg. Auch das fand ich spannend, dass sie sich überhaupt dazu äußern können. Auch hier wieder Maria wurde sofort mit Isolationshaft bestraft, als sie darüber geschrieben hat und das veröffentlicht wurde. Das heißt, also man kriegt doch ein ganz differenziertes und sehr berührendes Panorama, wie dieses Leben sich dort in der Zelle gestaltet.
Sie haben ja auch Stellen ausgesucht, um uns mal was vorzulesen, weil ich finde, der Ton, in dem die Frauen schreiben, ist auch sehr beeindruckend. Mögen Sie uns mal ein Stückchen vortragen?
Ja, gerne. Also ich habe gedacht, das wäre spannend zu erfahren, worüber sie schreiben, was sie sonst noch vermissen, also nicht, was das Offensichtliche so ist, sondern ich habe hier einen Ausschnitt von Julia Slutskaya, einer Journalistin, 58 Jahre, die 2,5 Jahre inhaftiert war und dann über ein Gnadengesuch tatsächlich rauskam, inzwischen im Exil in Warschau lebt und die an ihre Tochter schreibt, ich werde heute mal darüber schreiben, was mir hier am meisten fehlt. Es gibt hier keine Möglichkeit, in die Ferne zu schauen, den Horizont zu sehen. Vor mir sehe ich die ganze Zeit nur Mauern, Gesichter und Pritschen. Ein wenig helfen da Fotografien, Postkarten. Ich habe sie alle über meine Pritsche aufgehängt. Sie ersetzen mir den Blick aus dem Fenster. Auch Geräusche vermisse ich, Regen oder das Knirschen des Schnees und Vögel zwitschern. Ebenso frische, lebendige Gerüche, die Erinnerungen wachrufen können. Erinnerst du dich an den Poncho, den du mal für mich im Gefängnis abgegeben hast? Lange noch roch er nach dir und deinem Gust, nach dir und deinem Duft, was für ein Luxus. Geräusche, Gerüche, Berührungen, Horizonte, all das sind einfach auch unveräußerliche Elemente der Freiheit.
Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Mich hat auch sehr bewegt, das haben Sie ja auch schon angedeutet, dass die Frauen so sehr auf ihre Haltung innerlich wie äußerlich schauen. Also, dass sie sich da eben aus Kohle, Staub, Wimpern, Tusche machen oder Lippenstift versuchen zu verwenden und auch eben sagen, dass man immer so einen Optimismus trotzdem noch aus diesen Briefen rausliest. Das kann man fast nicht glauben, woher sie den eigentlich nehmen. Können Sie das verstehen?
Also verstehen kann man das tatsächlich nicht. Und das, dem auf die Spur zu kommen, war auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch machen wollte. Ich würde es vielleicht auch gar nicht direkt Optimismus nennen, sondern so eine Unerschütterlichkeit oder Unverbrüchlichkeit, nachdem sie sich einmal entschieden haben, diesen Point of No Return zu überschreiten, den jetzt bis zu Ende zu gehen. Und das bedeutet eben in dem Großteil der Fälle, die hier vertreten sind, wirklich zwischen 7 bis 15 Jahren. Also die Jüngste hat tatsächlich 15 Jahre bekommen. Was sehr stark rauskommt, dass sie sich verbieten, jede Art von Selbstmitleid oder Klagen, dass sie sonst gar nicht durchhalten würden. Geweint wird nur heimlich, heißt das. Und nur wenn die Stimmung ganz aus dem Ruder läuft, tauscht man sich darüber auch aus. Und ansonsten, ja, ist es mir wirklich ein Rätsel, auch zum Beispiel die wenigen Fotos, die man sehen kann und die ich auch zusammengetragen habe, wenn sie bei Gericht auftreten. Sie werden dort reingeführt, wirklich in den entwürdigsten Umständen, in einem Käfig und mit Handschellen. Und viele von den Frauen lächeln und tragen einfach zur Schau, dass sie sich nicht brechen lassen, dass sie sich ihre Zuversicht in irgendeiner Form und vor allen Dingen ihre Würde nicht nehmen lassen. Und diese Würde und auch diese sozusagen die Hoheit über den Körper, über ihren eigenen Körper, den sie unverletzbar zeigen, obwohl das natürlich nicht stimmt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Mittel ihrer Resilienz und ihres Widerstands.
Und Sie haben ja gesagt, dass man eigentlich seit 2023 kaum noch was nach außen gekriegt hat. Aber kann man denn den Gefangenen auch schreiben?
Ja, also das ist zwei ganz wichtige Initiativen. Einmal von Libereco, einer Schweizer Initiative, die sich schon ganz lange um politische Gefangene kümmert. Und dann Polizek in Polen, die beide auf ihren Websites genaue Instruktionen haben, wie man den politischen Gefangenen schreiben kann, dass man politische Kommentare natürlich vermeiden muss, aber das ist sehr praktisch dort organisiert. Und tatsächlich sind Briefe nach wie vor wirklich überlebenswichtig. Also auch gerade Briefe von international auch Unbekannten werden mit extremer Freude und Bestärkung empfangen.
Und wann können wir Ihren Film sehen?
Ja, das hoffe ich ziemlich bald. Also wir haben vor, den dieses Jahr zu beenden. Es ist natürlich immer eine Frage, was sind die letzten Szenen? Und da gerade die Situation sehr unüberschaubar und unsicher ist, auch was natürlich Putins Invasion betrifft, warten wir immer noch auf einen Turning Point. Aber wir sind kurz vor Schluss und deswegen hoffe ich, dass wir bald auch den Film in die Kinos bringen können.
Cordelia Dvořák, vielen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Und der Briefband, den Cordelia Dvořák herausgegeben hat, trägt den Titel Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Zeugnisse inhaftierter Frauen in Belarus. Erschienen ist er in der Edition Fototapeta.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Elke Natas, ich bin Schriftstellerin und das Buch meines Lebens, auch mein Lieblingsbuch, das mir immer in den Sinn kommt, ist Hiob von Josef Roth. Und was mich als allererstes beeindruckt hat, ist natürlich seine Erzählweise, die ein ganzes Leben in wirklich in den größten Momenten, in den größten Höhen und Tiefen auf 2, 3 Seiten abreißt. Und die Hoffnung, die dieses Buch gibt, das ist jetzt ein Spoiler, aber dass selbst das größte Unglück, das der Protagonist in diesem Buch erfährt, in seinem ganzen Leben durch eine Begegnung kurz vor seinem Tod alles wieder auslöscht und in ein gelungenes und glückliches Leben verwandeln kann. Ich weiß, wenn mir gerade etwas passiert, das ich nicht verstehe und das ich auch als Katastrophe empfinde, weiß ich, dass auch die missglückten Situationen oder die missglückte Vergangenheit wieder gut gemacht werden kann durch eine einzige Begebenheit, durch einen Moment.
Sagt die Schriftstellerin Elke Nathers über das Buch ihres Lebens, und das ist Josef Roths Roman Hiob. Und Elke Nathers war ja in der vergangenen Woche mit ihrem eigenen neuen Buch bei uns in der Lesart zu Gast. Das heißt, alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Und das vollständige Gespräch mit ihr finden Sie bei uns in der Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn von sehr bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern die Erstlinge aus der Schublade gekramt werden und zum ersten Mal übersetzt werden, dann schaut natürlich die ganze Literaturkritik gespannt hin, ob da schon alles da ist, was einen viel später so begeistert hat. Wie das bei der israelischen Autorin Sruya Shalev ist, weiß Carsten Hook. Er hat ihren Debütroman und nicht nur den gelesen, aber jetzt eben diesen Erstling, nicht ich, heißt das Buch. Worum geht's denn in diesem Debüt?
Naja, es geht wie in vielen der Romane von Sruya Shalev um den Geschlechterkampf, um das, was sich zwischen Mann und Frau abspielt. Hier nochmal ganz verstärkt mit dem Fokus auf das Chaos in einer jungen Frau, die Sehnsucht hat nach Liebe und Freiheit, gleichzeitig aber eben eine junge Mutter ist und gegen diese weibliche Rollenzuschreibung rebelliert und ihre Verletztheit auch artikuliert auf eine ganz abrupte, eruptive und anklagende und auch provokante Art und Weise. Also gibt Berührungen mit den anderen Romanen von Shalev. Also die Grundthemen sind schon in diesem ersten Roman angelegt, kann man sagen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt mir doch so wie das, was ich in anderen Büchern von ihr gelesen habe. Das ist also auch schon da. Und was erzählt sie denn für eine Geschichte in diesem Buch?
Naja, sie erzählt die Geschichte einer Frau. Sie selber sagt, sie sei 32 gewesen, als sie diesen Erstling geschrieben hat, nachdem sie vorher Gedichte veröffentlicht hatte. Sie sei Mutter gewesen und einer 4-jährigen Tochter. Und dieses ganze geballte Mutterschaft, Familie, Verantwortung, ja, das alles sei ihr zu viel gewesen und hätte sehr zwiespältige Gefühle bei ihr geweckt. Und es sei eine Zeit extremer Umwälzungen gewesen. Und das spürt man dieser Frau, dieser Heldin in diesem Roman auch an. Es ist eine Ich-Erzählerin, wo noch nicht mehr klar ist, wie sie heißt. Ihre Mutter nennt sie immer mit einem anderen Namen. Sie verbessert sie und sagt, nee, ich heiße doch sowieso. Beim nächsten Mal heißt sie aber wieder anders. Es ist auf eine ganz interessante Art und Weise erzählt, nicht im Stil eines herkömmlichen Romans, sondern es sind um die 90 Szenen, surreale Szenen, Albtraumszenen, und es ist ein riesiger Monolog eben dieser Frau, die wirklich sich wehrt gegen alle Zuschreibungen, die ihren Geliebten beschimpft, ihren Ex-Geliebten, ihren Ex-Mann, ihre Mutter, ihren Vater, also alle kriegen ihr Fett ab. Und man spürt so die Verzweiflung dieser Frau unter dieser großen Aggression, die sie nach außen richtet.
Klingt so ein bisschen furios, eben so eine Anklage. Sie haben gesagt, die Themen sind eigentlich schon da. Wie ist denn das vom Stil her, wenn das so was Wütendes hat? Hat sie da auch schon eigentlich so zu ihrer Form gefunden?
Nee, der Stil ist tatsächlich sehr viel rauer und sehr viel weniger geformt. Also man merkt schon, dass sie genau weiß, was sie schreibt. Aber es ist nicht zu vergleichen mit den folgenden Romanen, die, sagen wir mal, sehr eingepflegt eigentlich sind. Hier ist wirklich das Rohmaterial. Hier gibt es eine ganz dunkle Grundierung, die hervorsticht. Es gibt mitunter Comicstrip-artige Szenen. Es ist radikal feministisch, würde ich sagen. Und eigentlich seiner Zeit voraus. Also der Roman wurde damals in Israel überhaupt nicht angenommen von Kritik und Leserschaft. Die Autorin war schwer irritiert. Jetzt, 30 Jahre später, liest sich das aber nochmal ganz anders, weil wir inzwischen auch nochmal viel offener sind für ein neues oder auch anderes Frauenbild. Also das macht diesen Roman interessant, dass man ihn jetzt nochmal lesen kann, auch die Ursprünge dieser Autorin Tsuya Shalev vor sich hat. Da ist das eigentlich ein schöner Einstieg nochmal, aber es ist ganz wild, es ist surreal, hatte ich gerade schon gesagt, es ist mit Bildern, die einen verstören. Und eben, man muss sich darauf einlassen, dass es verschiedene Geschichten sind, dass verschiedene Varianten einer Geschichte und nicht ganz klar ist, wohin das Ganze laufen soll, was das Ziel ist. Natürlich will die Ich-Erzählerin geliebt werden, natürlich will sie ihre Tochter behalten, gleichzeitig stößt sie sie aber auch ab. Das sind so Bewegungen, die in den Folgeromanen immer wieder auftauchen auch, wo es auch da geht, die um die Verletzungen, die sich Männer und Frauen gegenseitig zufügen, aber nicht in so einer wilden, ungezügelten, surrealen Form wie in diesem Erstling.
Also 30 Jahre, nachdem dieses Buch geschrieben wurde, das nochmal aufzulegen bei so einer bekannten Autorin, hat sich das wirklich gelohnt?
Ich würde sagen ja, denn diese gnadenlose Selbstentäußerung der Ich-Erzählerin und die Drastik der beschriebenen Geschlechterbeziehungen, das ist letztlich jetzt eher verständlich als damals. Und es ist in gewisser Weise auch eine Art Empowerment für diese Erzählerin oder für Frauen, sich auch ruhig mal auszukotzen und den Männern auch diesen Mist vor die Füße zu werfen und zu sagen, okay, ich will das loswerden. Und insofern denke ich, ist es ein sehr kraftvolles, auch in die Zukunft weisendes Buch.
Sagt Carsten Huck über den Debütroman von Tsuya Shalev. Nicht ich heißt es, übersetzt hat das Buch Anne Birkenhauer, ist beim Piper Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Constanze Schneider und ich habe gerade den Roman Lessons in Chemistry von Bonnie Garmus gelesen. Das geht um eine Chemikerin, die an einer Formel forscht, von ihren männlichen Kollegen aber nicht nur nicht ernst genommen wird, sondern regelrecht ausgebremst wird und es geht sogar bis zum Missbrauch. Eines Tages trifft sie aber in ihrem Institut, in dem sie neu arbeitet, auf einen Chemiker, der sie sehr ernst nimmt. Die beiden verlieben sich auch und noch bevor sie wissen, dass sie gemeinsam Eltern werden, verstirbt er tragisch bei einem Unfall. Sie muss dann schauen, dass sie sich und ihr Kind ernährt und wird zufällig entdeckt für eine Kochshow. Und diese Kochshow münzt sie dann um zu einer chemischen Wissenschaftssendung mit Kochen und wird dadurch ein Vorbild für viele Frauen in Amerika. Ich finde das Buch unglaublich bewegend, sehr berührend, teilweise sehr traurig, aber über allem liegt ein unglaublicher Humor und Witz, das das Buch sehr lesenswert macht.
Constanze Schneider liest also in Bad Homburg von Bonnie Garmus Lessons in Chemistry. Erschienen ist das Buch auf Englisch bei Penguin Books Random House. Und die deutsche Ausgabe, die auch seit Monaten auf der Bestsellerliste steht, heißt Eine Frage der Chemie, übersetzt aus dem Englischen, haben das Buch Klaus Timmermann und Ulrike Wasel und ist beim Piper Verlag erschienen für 24 Euro. Frech und sprachkritisch auf eine verspielt ironische und ein bisschen bösartige Weise, also mit einem ganz unverwechselbaren Sound, so schrieb die österreichische Schriftstellerin Helena Adler, die jetzt nach einer schweren Krankheit mit nur 40 Jahren verstorben ist. Drei Romane hat sie veröffentlicht, sie war auch als bildende Künstlerin übrigens tätig und diese Romane, die letzten beiden, die Infantin trägt den Scheit links und Fretten, damit war sie auch bei uns in der Lesart zu Gast und da hat sie zum Titel des letzten Romans Folgendes gesagt.
Fretten bedeutet so etwas wie sich wund reiben und deshalb habe ich den Titel gewählt, weil auch mein Leben die letzten Jahre mit viel Mühsal, Plackerei verbunden war, wo man dann sagt, ah, da frette ich mich wieder drüber, da handle ich mich über den Abgrund und so geht es halt dann dahin, so ist das Leben.
Die österreichische Schriftstellerin Helena Adler. Bei uns in der Lesart hat sie das gesagt über ihren Roman Fretten. Vergangene Woche ist sie 40-jährig verstorben. Ihre Bücher sind beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen. The Great Gatsby ist eine der schillerndsten Figuren der Literaturgeschichte. 1925 hat F. Scott Fitzgerald diese hinreißende Liebesgeschichte veröffentlicht, die ja auch schon mehrfach kongenial verfilmt worden ist. Mal mit Robert Redford in der Hauptrolle und zuletzt spielte Leonardo DiCaprio den charismatischen Millionär. Jetzt hat Regisseur Oliver Sturm den Roman für den NDR als Hörspiel in Szene gesetzt und Andi Hörmann stellt diese Produktion vor.
Das war im Frühjahr 1922.
Was wie ein Märchen beginnt, nimmt ein tragisches Ende. Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald ist die Geschichte des geheimnisvollen Millionärs Jay Gatsby, der in den 1920er Jahren in seiner Luxusvilla auf Long Island rauschhafte Feste für die New Yorker High Society veranstaltet.
Die Sommernächte hindurch drang Musik aus dem Haus meines Nachbarn. In seinen blauen Gärten schwirrten Männer und junge Mädchen wie Falter zwischen dem Geflüster und dem Champagner und den Sternen umher.
Gatsby selbst hält sich von seinen dekadenten Partys fern. Er scheint ein Geheimnis zu hüten. Und woher sein immenser Reichtum stammt, weiß auch niemand genau. Die Gerüchteküche der Partygäste brodelt.
Gatsby, ich habe gehört, wir haben gehört, Gatsby soll mal jemanden umgebracht haben.
Die vergnügungssüchtige Partygesellschaft feiert ein Leben mit ausschweifenden Alkoholexzessen und prunksüchtiger Dekadenz. Da ist etwa der schwerreiche Polospieler Tom Buchanan, der mit Daisy verheiratet ist, aber mit Myrtle Wilson, der Frau eines einfachen Tankstellenbesitzers, offenkundig eine Affäre hat.
Mir wäre es lieber, nicht der Polospieler zu sein. Lieber würde ich mir all die berühmten Leute hier in Inkognito ansehen.
Tom verschwand im Geschehen.
Im Laufe der Geschichte lüftet sich das Geheimnis um Gatsby. Er vertraut sich seinem neuen Nachbarn Nick Carraway an und erzählt ihm von seiner unglücklichen Liebe zu Daisy, die Frau von Tom, die sein Leben bestimmt. Seine große Jugendliebe, in die er immer noch verliebt ist.
Kein Feuer und kein noch so frischer Wind vermag es mit dem aufzunehmen, was ein Mann in seinem gespenstischen Herzen bewahrt.
Jay.
Ja, Daisy.
Jay.
Ja.
Jay. Jay.
Sie hatten mich vergessen.
Goodbye.
Ich ging aus dem Zimmer, lief die Marmortreppe hinunter in den Regen und ließ die beiden miteinander allein.
Diese fast dreistündige Hörspielfassung überzeugt mit hervorragenden Sprecherinnen und Sprechern. Mark Hosemann mit seiner raubeinigen Stimme als Tom Buchanan, Birgit Minichmeier als näselnd naive geliebte Myrtle und Michael Rotschopf in der Rolle des Jay Gatsby mit souveränem Ton. Erzählt wird die Geschichte vom scharfsinnig beobachtenden Nachbarn Nick Carraway, den in der Inszenierung der Schauspieler Matthias Bundschuh mit ernsthafter und eindringlicher Betroffenheit spricht.
Eine neue Welt, materiell, aber nicht real, voller trauriger Geister, die ziellos umherschwirren und Träume schöpfen wie Atem. Wie jene aschgraue, fantastische Gestalt, die durch die unförmigen Bäume auf ihn zugeschwebt kam.
Am Ende wird Jay Gatsby erschossen. Oliver Sturm setzt bei der Hörspielumsetzung dieses 100 Jahre alten Literaturklassikers auf zurückhaltende Klangatmosphären mit zeitlosen Swing-Jazz-Kompositionen, die klingen wie akustische Poesie. Dieses Hörspiel ist nicht nur unterhaltsam, sondern stimmt auch nachdenklich in Bezug auf das Scheitern der großen Liebe und lässt einen über unsere hedonistische Gesellschaft und die wahren Werte im Leben reflektieren.
So kämpfen wir weiter wie Boote gegen den Strom. Und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit.
Ein wirklich überzeugendes Hörspiel.
Große Gatsby in der Übersetzung von Bettina Ababanel bei Diogenes erschienen und jetzt als Hörspiel beim Audioverlag. Zwei CDs kosten 18 €.